Willkommen zur 496. Ausgabe des Nickpods. Wir sind unterwegs. Unterwegs auf Weltreise. Auf der Suche nach dem großen Fisch. Mit mir hier, das ist Robert Krüger.
Hallo. Und der große Fisch ist dann wohl Stefan Gisbert.
Kann ich irgendwann nicht dich vorstellen soll, aber gut. Ja, du bist zurück. Also du bist von deiner großen Weltreise zurück, während wir heute über eine große Weltreise sprechen. Mensch, ist das hier so.
Das passt ja wie die Phase. Als hättest du dir das extra ausgesucht dafür oder hast du vielleicht sogar, nein. Hast du
nee, es war nicht ganz zufällig, aber doch relativ zufällig. Mhm. Ich hatte dieses Wochenende, ja, also 8 Stunden im ICE und plus irgendwie hier diese Kurzstrecken-Nervzüge. Totzuschlagen und habe mein, wie heißt das Ding, was wir mit Netflix immer mal.
Dieses Ding. Es ist alles aber kein Ding, glaube ich.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich.
Vollgeladen, also mein Handy vollgeladen mit Netflix. Und
nicht das iPad, sondern das Handy.
Das Handy, ach, das iPad, das ist so ruckelig, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich muss mal irgendwann Geld investieren und mir ein neues iPad kaufen.
Ja, das muss ich auch tun, aber zum Video abspielen reicht meins noch.
Ja,
egal.
Meins reicht auch weiter. Irgendwie alle 3-4 Tage mal. Also nee, nicht so ganz so schlimm. Also man kann auch YouTube und so kannst du schon noch gucken, aber irgendwie, ja, mein Gott, bis er das dann alles runtergeladen hat und dann ist er wieder so voll, hat nur noch irgendwie 6 GB frei und dann denkt er immer, er sei voll und dann kann er wieder nichts anderes runterladen und dann möchte er updaten und dann stürzt er da und ab beim, ach, das nervt alles. Ja.
Ja.
Also, macht wenig Freude. So habe ich halt auf es auf mein Handy geladen, habe einige Folgen der Serie, die ich gerade schaue, die ich aber mal an anderer Stelle besprechen werde. Und ich habe noch einen, ja, nennen wir es Abenteuer-Dokumentarfilm, mir runtergeladen und der heißt Given.
Und um den geht's heute und da frage ich dich doch mal, Stefan, Given, worum geht's?
Es geht um einen kleinen Jungen.
Ich kann's noch, ne?
Ja, das ist also hier richtig gut. Nichts verlernt. Was wahrscheinlich heimlich immer unsere Sendung gehört.
Ah, würde ich nie natürlich, ja, ja.
Nee, nein, gar nicht, ja. Es geht um einen kleinen Jungen, Given, und seine Familie, also Mutter, Vater und seine Schwester, die am Anfang der Serie, des Films auf die Welt kommt. So, also die ersten Szenen siehst du die Mutter noch hochschwanger durchs Meer schwimmen, die wohnen auf Kauai, also Hawaii. What?
Ah, okay.
Glaube ich zumindest. Und es ist so total idyllisch und schön und ja. Und ja, die reisen dann los oder es gibt bei denen in der Familie die Tradition, dass der Vater dem Sohn die Welt zeigt und auf dieser Reise der Sohn oder die Kinder vermutlich sogar eben ganz viel lernen über andere Kulturen und wie man sich versorgt und dann siehst du halt, oder es fängt eben an, also die kleine Schwester kommt auf die Welt und so nachdem die 3 Monate ist, fahren sie dann los und das ist alles erzählt aus oder von dem kleinen Jungen.
Mhm.
Also du hast also, die ganze Zeit so eine Kinderstimme.
Erzählerstimme, oder? Okay.
Genau. Ja. Die halt erzählt, mein Vater hat mir eine Geschichte erzählt über einen großen Fisch und dieser große Fisch hat dann kam ein großer Regen und bei diesem Regen hat der große Fisch das ganze Wasser getrunken, damit die Menschen nicht ertrinken oder damit die Welt nicht ertrinkt so und oder untergeht. Und jetzt jedes Mal, wo der Fisch hinschwimmt, da gibt es halt besonders große Wellen und der kann auch Ebbe und Flut beeinflussen. So, das ist der große Fisch. Und wer diesen großen Fisch fängt, der hat halt den Spirit of the Sea gefangen und in sich aufgenommen. So ein bisschen, ja. Und so reisen sie.
Muss man quasi machen, damit man dann wieder zurückkehren kann, oder?
Ja, genau. Ja. Und sie reisen dann halt los und ja, ist halt schon so ein bisschen ein Surferfilm, was dann auch quasi einer der Gründe war, weswegen ich den Film runtergeladen habe und vielleicht auch weswegen er mir empfohlen wurde im Netflix, dass sie reisen halt an oder fast nur an die Orte, wo es besondere Wellen gibt. Also in Island, da fahren sie halt durch Island und weiß ich nicht, die sind halt in dem Film 3 bis 5 Minuten in Island. 2 Minuten davon fahren sie halt irgendwie durchs Hinterland, durch irgendwelche Wüste und dann treffen sie halt die Surfer-Dudes oder 1 Minute und dann treffen sie 2, 3 Minuten so 2 Surfer-Dudes und lassen sich von denen erklären, wo die coolsten Wellen sind und dann geht der Vater ein bisschen surfen und dann sehen sie noch irgendwo gefrorene Wellen und dann geht's weiter. Und dann sind sie in Irland und dann sind sie in Israel und dann kommen eben auch so Geschichten über die Menschen dort. Also in Israel erzählt er eben, dass die Leute den ganzen Tag am Strand sind und dass sie ganz viel Zeit da verbringen, weil halt jederzeit eine Rakete einschlagen kann und sie wollen halt einfach ihr Leben so leben, als sei jeder Tag auch der letzte. Und so Weisheiten und lokale Informationen kommen dann auch immer wieder durch und sind so eingewoben in dem, was der Junge sieht. Es ist ganz oft so, dass dieser Film auch aus Kinderperspektive auch gefilmt ist. Also einfach, dass die Kamera weiter unten steht, niedriger ist, dadurch die Perspektive so ein bisschen, das ändert sich ja, wenn du von weiter unten auf die ganze Welt guckst, aber sie haben auch viele Szenen, wo sie Drohnen oder Hubschrauber einsetzen. Das ist das, was mich immer so ein bisschen dann rausgebracht hat, eben diese Überlegung, wer jetzt quasi hinter der vierten Wand steht. Also die tun immer so, als wären sie da so ganz alleine und nur die 4 unterwegs, aber es muss halt irgendwie ein Kamerateam mitgefahren sein.
Ja, nicht nur das, also
oder es muss halt immer wieder aufgetaucht sein.
Ja, das ist schon so, also ist halt die Frage, oder vielleicht ist das auch alles nachgespielt, nachgestellt, kann das sein, oder ist das zu authentisch dann?
Nee, ist zu authentisch, dafür ist viel zu langweilig. Also nicht langweilig. Im positiven Sinne langweilig. Es passiert halt viel zu wenig.
Ja, okay.
Ja, also weiß ich nicht, da hättest du sicherlich mal eine Dramaszene gehabt, mal Streit zwischen den beiden, mal keine Ahnung, irgendwas Aufregendes. Aber es passiert nichts richtig Aufregendes. Sie fahren umher und weiß ich nicht, er fängt dann, der kleine Junge lernt dann zum ersten Mal so fischen mit so einem Speer und fängt dann irgendwelche Krebse, mit denen sie dann Fische anlocken, die sie dann wieder mit dem Speer fangen wollen. Und seine Aufgabe ist halt, diese Krebse zu fangen mit dem Speer. Was sehr krass und sehr, also für mich irgendwie so ein bisschen überraschend war, wie offen sie da mit so, wir fangen uns unser Essen selber und hier guckt, so sieht's aus, wenn man so einen Fisch aufschneidet und so sieht's aus, wenn man die Innereien rausnimmt und diese Innereien hier guckt, das ist die Lunge von dem Fisch und nee, wie heißt das denn, Kiemen und ja, dieser ganze Kiemenapparat und damit atmet er unter Wasser, ja, und das schmeißen wir jetzt hier ins Meer, weil das können andere Tiere noch fressen und so weiter und so weiter. Und ja, da haben sie dann halt einen Fisch gefangen und der wird dann wieder gegessen. Und aber ja, also war ja früher wohl auch so, so meine Mutter erzählt, also ja ganz normal, dass du da irgendwelche Hühner geschlachtet hast und die ausgenommen hast und auch Fische und so, ja, wir sind da, oder vielleicht bin ich auch nur so ein bisschen empfindlich irgendwie. So ganz so alles möchte ich da immer nicht sehen.
Ja gut, da kann man jetzt ein Riesenthema aufmachen. aber ich verstehe schon, was du meinst. Also das muss man...
Vierjährigen.
Ja, da gibt es wahrscheinlich Argumente für beide Seiten, inwiefern dass heutige Stadtkinder wahrscheinlich auch einfach auch dem völlig entwöhnt sind und nicht und denken irgendwie, Milch kommt aus der Tüte.
Ja.
Bis hin zu eben, ist vielleicht ein bisschen früh, einem Vierjährigen da die blutigen Fetzen hinzuhalten. Aber ich glaube, die Diskussion machen wir jetzt nicht auf.
Nee,
Ja, und das heißt, verfolgt dieser Film jetzt noch irgendeinen thematischen Bogen, also irgendeinen Spannungsbogen oder sowas? Oder ist es tatsächlich so, jetzt sind sie in Island, dann sind sie in Israel, dann sind sie da und man zeigt uns, wie schön die Welt ist und dann sind sie irgendwann wieder zurück, oder?
Ja, sie kommen gar nicht zurück, also sie fahren am Schluss, kommen sie zum, Achtung, Spoiler, zu dem Großvater von dem kleinen Jungen und sind dann in, der lebt auf Fidschi als Forscher, also der war wohl Forscher und lebt jetzt halt auf Fidschi.
Und wie sind die eigentlich unterwegs? Also zu Fuß,
unklar.
Bitte?
Ist unklar.
Aha.
Also unklar. Wenn du von Irland nach Israel kommst als nächsten Sprung und dann ist der nächste Sprung Vietnam.
Dann hast du ein Flugzeug.
Dann musst du irgendwie Flugzeug haben.
Und da, ja, aber wie du dich dann in dem Land bewegst, ist immer noch unklar, oder ist das wenigstens gegeben?
Also da in Irland hatten sie so einen Bus, in Vietnam sind sie mit Bussen mitgefahren. Und auch so gibt es auch so eine Szene mit Tuk-Tuks, wo sie in Tuk-Tuks fahren. In Peru werden sie auch mitgenommen, also sitzen in so öffentlichen Bussen. In Neuseeland haben sie einen Camper. Da sind sie wohl auch länger. Also in Australien haben sie eine Hütte am Strand.
Okay, I get it.
In Marokko. Marokko, auch ganz komische Station, weil irgendwie so in dem Moment, wo was Spannendes passiert. Ja, und dann sind wir im Senegal. Warte kurz, du wolltest doch jetzt gerade von dem Swell in Marokko erzählen, wo du gerade surfen wolltest. Na gut, dann wohl nicht.
Okay, also was ich noch nicht so, also erstens, ich kann noch nicht ganz greifen, wie du das fandest, und zweitens, der Sohn erzählt in Memories, steht in der IMDb, das heißt irgendwie seine Erinnerungen, ist also irgendwie unser Erzähler, aber der Vater geht die ganze Zeit surfen und darum geht's, also das verstehe ich auch nicht.
Nee, ganz. Also der Vater geht immer mal wieder surfen. Das ist halt für mich so ein Trigger, deswegen habe ich es auch gleich sofort erzählt. Diese Surf-Szenen, die sind auch richtig gut gefilmt mit Unterwasser-Crew und allem drum und dran und Drohne, die vor der Pipe von lang fliegt und so. Coole Aufnahmen, wirklich toll. Super Unterwasserbilder, super Wasser, auch hier, weißt du, die Leute, die halt so mit reintauchen und ganz knapp dann übersurft werden. Es gibt sehr schöne Szenen auch von der Frau, die surft. Die war wohl früher Pro oder Semi-Pro. Hat jedenfalls wohl damit Geld verdient. Das Lustige ist, wenn sie surft, sie läuft immer ganz vor ein Surfbrett und lässt so die, weißt du, Hang Ten, heißt es, glaube ich.
Ja, genau.
Bei jeder Surf-Szene macht sie das. Läuft ganz nach vorne an ihrem Brett und so ganz entspannt. Und ja, der Junge surft natürlich auch mit und hat dann so sein eigenes Brett und surft dann so Miniwellen, also so wie wir die auch gesurft. Na gut, vielleicht auch ein bisschen kleiner. Ja, und das Baby geht auch mal mit aufs Wasser und so. Und ja. Halt bei ungefährlichen Wellen. Ich fand den Film schön. Also mir hat der gefallen. Zwischendrin bin ich halt immer wieder rausgekommen durch dieses jetzt ist da irgendwie schon wieder dauernd diese Kameracrew, aber weil ich halt dann darüber nachgedacht habe, so wie viele Tage sind das jetzt eigentlich, die wir hier gerade sehen? Und es wirkt halt irgendwie immer so, als hätten sie, als hätte diese Familie diese Weltreise gemacht und das vorher mit einem Produzenten oder so abgesprochen. Und dann kommt irgendeine Crew dann mal für 3-4 Tage und bringt halt das volle Equipment mit, nimmt ein paar Sachen auf, filmt was und dann sind die wieder weg und alleine. Die haben auch bei 1-2 Szenen, siehst du, oder kam es mir jedenfalls so vor, als ob sie selber gefilmt haben. Das ist nämlich so, dass sie irgendwie, es regnet und gewittert und sie sitzen halt in ihrem Bus drin und da steht halt die Kamera da und dann siehst du, wie sie das Baby füttern und Schnitt, aber Kamera hat sich halt nicht bewegt. Sie spielen mit dem Jungen, Schnitt, sie machen das und das, Schnitt, sie lachen zusammen, Schnitt, das Baby schreit, Schnitt, sie essen oder so. Also so, die haben die Kamera durchlaufen lassen oder irgendwie immer wieder an- und ausgemacht, was weiß ich. Und haben halt daraus dann quasi so ein bisschen was erzählt und so. Ja.
Also. Nun ja. Ja. Wie viele Punkte würdest du dem Ganzen geben?
Ich
gebe. Ist ja schon was ungewöhnlicher Film jetzt auch für den Sneakpot und so generell. Also ist ja jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit dem meisten, was man sonst so sieht. Schon irgendwie eine eigene Kategorie, ja, oder? Genau.
Also es ist, in der IMDb steht, glaube ich, als Abenteuer und noch irgendwas, Abenteuerfamilien.
Documentary Adventure Family steht hier.
Genau. Ja, also es ist halt Adventure, naja, also es ist halt so, man fährt mit seinen Kindern irgendwie um die halbe Welt und dokumentiert das. Das ist natürlich in sich schon abenteuerlich, aber es wird zu keiner Sekunde abenteuerlich spannend. Sondern es ist halt, jo, die fahren halt rum und so ist es halt. Und der Junge erzählt das auch ohne Spannung. Das fand ich ein bisschen schwierig, dass dieses Kind so eine Kinderstimme hat. Also war gute Stimme, war gut erzählt, aber irgendwie war die so ein bisschen seltsam. Ja. Nee, aber sonst, also wer gerne auch mal eine Dokumentation schaut. Ich musste sehr oft auch an dich denken, weil ihr ja jetzt nicht in der gleichen, aber in einer ähnlichen Situation wart, dass ihr schon sehr lange unterwegs wart mit einem sehr kleinen Kind und eben auch da kein Beruf und kein Nichts und was einen da von der Seite mal angeschossen hat, sondern ihr wart einfach unterwegs und nur ihr drei und alleine. Und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, für eben jemanden, der sowas auch mal ein bisschen professionell gefilmt erzählt haben möchte, kann man das wirklich gut schauen und man sieht auch tolle Bilder aus allen Ecken der Erde, wo sie halt eben rumreisen und tolle Surfshots und ja, wie sie dann eine Hütte bauen und in Detail erzählen, wie diese Hütte gebaut wird am Schluss und so. Ja, das war sehr schön. Und das Lustige war, der Film war in dem Moment zu Ende, als in Wiesbaden beim Bahnhof die Türen aufgegangen sind.
Sehr schön.
Das war echt so Punktlein und so. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, jetzt komm hier, mach Schluss. Noch 2 Minuten, wie wollen die denn noch einen Abspann kriegen? Noch 1:30, jetzt ist aber. Und dann kam so der letzte Satz und dann war Schluss. War ganz gut, da habe ich mich gefreut. Da habe ich mir gedacht, sehr gut, Film fertig geguckt, kannst du noch einen Film besprechen im Sneakpot.
Ja. Ich sehe gerade eins der Bilder in der IMDb. Und da tauchen sie gerade durch eine Welle durch. Der Vater hat Flossen an und die Frau taucht im Hintergrund und er taucht im Vordergrund und der kleine Sohn, der offensichtlich hier der Erzähler ist, hängt beim Papa auf dem Rücken.
Ja, das ist eine coole Szene. Ganz tolle Szene.
Ist ein schönes Bild, aber die erste Frage, die ich mir jetzt als jemand stelle, der so eine Reise, nicht annähernd so krasse Reise, aber eine ähnliche Reise, wie du es ja eben gerade die Parallelen aufgezählt hast, gemacht hat, ist: Wo ist das Baby und wer passt darauf auf?
Ja.
Das sind so, also es geht halt einfach nicht. Wenn du da, hier ist wahrscheinlich eine Kameracrew und irgendwer und dann sagt man hier, pass auf, da passt darauf auf, es schläft jetzt oder was auch immer. Mhm. Und dann gehst du da surfen, aber das ist einfach super mega unrealistisch. Sowas findet nicht statt auf so einer Reise, wenn du nicht, wenn du dein Kind nicht einfach irgendwelchen wildfremden Leuten geben willst, was nicht in Frage kommt.
Genau.
Oder eben, nicht irgendjemanden noch dabei hast, der jetzt hier nicht on camera ist oder der generell nicht vorkommt in diesem Film. Das geht nicht. Du kannst das Kind nicht einfach am Strand liegen lassen und ins Wasser gehen zu dritt, wenn da noch ein Viertes, wenn das Vierte ein Baby ist. Das findet nicht statt, das geht nicht.
Ja.
Und sind so Sachen, wo dann, ja, musst du dann, wie sagt man so schön, Suspense of Disbelief, also musst du dann ausschalten.
Ja, genau. Ja, ich finde, auf dem Foto sieht man auch sehr schön, wie gut der Frau in der Szene geht, wie sehr sie sich freut. Und sowas hast du halt oft in dem Film, wo du einfach den Protagonisten ansiehst, wie gut es denen geht, wie wohl sie sich gerade fühlen. Natürlich gibt es Situationen, wo sie müde sind und so ein bisschen abgespannt, aber eigentlich finde ich das ziemlich gut. Und der Blick von dem Jungen, als er eben diese Krebse gefangen hatte und dann seinen Speer hat und da waren irgendwie vorne 3 Krebse dran und die hat er halt nach Hause getragen da, wo die da gerade gewohnt haben. Und dieses Lachen in dem Gesicht, dieser Stolz, den er kaum aushalten kann vor Freude, das fand ich auch ganz besonders irgendwie.
Mhm.
Also, ja, cool. Weißt du, dieses überbordende Stolz und ja, ich hab's geschafft, ich hab gejagt für die Herde, nein, für, wie heißt es dann? Die Gruppe.
Ja.
Bei Menschen heißt es nicht Herde, oder? Nee.
Ach, da Stamm. Sind wir nicht so.
Nein.
Genau, für meinen Stamm. Hast du jetzt Punkte gegeben und ich habe die Zahl überhört, oder?
Ich habe 7 Punkte gegeben.
Okay, gut. Dann können wir da jetzt einen Haken dran machen und zur Droge der Wahl übergehen.
Zur Droge der Wahl. Ich trinke weiterhin Wasser, weil ich ja immer noch in der Triathlon-Vorbereitung bin. Und
Ich trinke Sachen, die ich erjagt habe.
Oh, was und hast zwar, du gejagt?
Ich habe gejagt, natürlich, was jage ich, wenn ich im Ausland bin? Getränke, die ich hier nicht kenne. Und in diesem Fall ist jetzt noch ein Bier, was ich noch aus dem Buskühlschrank übrig habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das französisch, ich habe das in Frankreich gekauft, aber vielleicht ist das auch belgisch. Kennst du diese Marke Leffe? Also vielleicht spricht man es auch anders aus. L-I-F-F-E. Bitte?
Das ist ein belgisches Bier.
Ja, genau. Also dann ist es Leffe Royal Hublon Hop Cascade IPA. Und ich weiß schon, wie es schmeckt. Ist ziemlich okay. Ist nix. Flasht mich nicht groß weg, aber als IPA-Trinker, aber es ist ein gute Basis, kann man machen. Ich hatte davon mehrere Flaschen, sind noch 2 da.
Okay, sehr gut. Das heißt, du bist versorgt für ein bisschen weiter
Bier. Naja, eine habe ich jetzt noch. Ja, dann beleuchten wir das Thema Reise doch mal von meiner Seite sozusagen.
Genau. Du warst ja jetzt die eine oder andere Woche weg.
War die eine oder andere Woche weg, 8 um genau zu sein.
Ja. Wir haben jetzt so zwischendrin, so nach 3 Wochen, 4 Wochen, wann war das?
Haben wir gesprochen. Da war ich in Galizien, ich weiß aber jetzt nicht mehr so genau, wann das exakt war.
Genau, da warst du oben an der Nordwestküste von Spanien. Dann seid ihr von da zurückgefahren. Wir plaudern jetzt noch ein bisschen über den Rückweg. Wir können ja unseren Hörern kurz sagen und haben uns dann vorgenommen, in den nächsten Wochen doch das ein oder andere Mal noch ein bisschen intensiver auf die einzelnen Punkte einzugehen. Der genau. Bob hat nämlich die eine oder andere Geschichte, die er noch erzählen möchte.
Das könnte sein, ja.
Man erlebt ja so unglaublich viel, oder? Habt ihr eigentlich viel gebloggt? Ich habe jetzt nicht so viele Artikel gelesen.
Gar nicht.
Gesehen.
Das war so ein Fail. Also Wir haben ja vorher angekündigt, wir würden darüber berichten online. Das haben wir im Wesentlichen über Instagram gemacht. Also wir haben einen Blogpost geschrieben, der darauf verweist, dass wir uns jetzt einen Instagram-Account zugelegt haben. Und der hat auch gut performt. Ich glaube, der hat sicher einige 1000 Likes zusammengesammelt. Die ganzen Bilder da sind sehr viel besser angenommen worden von der Instagram-Community als die ich mit meinem privaten Account poste. Das ist erstaunlich, aber
okay. Wenn
man schöne Sachen von der Welt postet, dann finden die Leute das toll. Und das Bloggen ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich habe am Anfang oder generell habe ich Notizen gemacht, mir, um einfach auch Dinge nicht zu vergessen.
Mhm.
Und am Anfang so mit dieser Idee, wenn ich dann mal Ruhe habe, dann mache ich mal den Laptop auf und fange an zu tippen. Aber mit einem kleinen Kind in so einem Urlaub hast du einfach keine Ruhe.
Okay.
Also irgendwann sitzt du abends mal vorm Bus und das Kind schläft und da hast du dann 1,5-2 Stunden, bis es dann irgendwann so kühl wird oder keine Ahnung, die Mücken überhand nehmen oder irgendwas. Und du dann irgendwie denkst, oder einfach K.O. bist und ich gehe dann jetzt auch mal ins Bett. Dass du dann nicht wirklich hingehst und jetzt dann wirklich den Laptop aufmachst, sondern fängst irgendwie Artikel zu tippen. Insofern haben wir dann irgendwann gesagt, nee, lass es uns bei Instagram und ein bisschen Twitter, ein bisschen Facebook belassen. Und das Bloggen, wir werden das verbloggen, also wir werden über diesen Urlaub auch noch schreiben, aber eben im Nachgang und nicht, es ist live eben nicht passiert in dem Sinne, wie wir es zuerst gedacht haben, dass wir es machen würden, aber haben wir dann doch nicht.
Okay, ja.
Was mir auch noch in die Parade gefahren ist, ist, dass auf dem Laptop, den ich mit hatte, eine alte Windows-Version ist, die von diesem lustigen Krypto-Trojaner theoretisch befallen werden könnte, der da unterwegs war oder der gerade rauskam, als kurz bevor wir los sind. Da wird nicht mehr, also da gab es zu dem Zeitpunkt dann irgendwie keine Patches und dann wusste ich nicht so genau, kann ich den überhaupt in einem in einem WLAN irgendwo, wo auch andere Rechner sind, wo ich nicht in meinem privaten Umkreis bin, in Betrieb nehmen? Oder fange ich mir dann sofort irgendwie alles Mögliche ein? Und dann habe ich mir noch irgendwie so ein Instant Boot Linux da auf einem USB-Stick mitgenommen. Aber ja, das war alles mehr so Krücke. Also im Endeffekt, ich wäre sowieso nicht dazu gekommen, insofern. Auch wenn da jetzt Windows 10 drauf gewesen wäre.
Okay, jo.
Ja, als wir zuletzt sprachen, waren wir in Galizien. Danach sind wir dann, im Grunde war das ja schon Rückweg. Also wir hatten ja, in Peniche in Portugal gewendet.
Mhm,
genau. Sozusagen, und waren dann auf dem Rückweg, der natürlich anders lang ging als der Hinweg. Kreuzen taten sich diese beiden Wege im Grunde am Übergang zwischen Frankreich und Spanien. Also diese Autobahn, die da über die Pyrenäen oder so knapp dran vorbei, an der Küste entlang zwischen, was ist das, Bayonne und Irun verläuft. Da waren wir sozusagen vorübergehend mal wieder auf der gleichen Autobahn, und dann auch das Stück nach Norden Richtung Bordeaux hoch, war dann auch identisch, aber ab da sind wir auf dem Hinweg, sind wir weiter nördlich durch Frankreich gefahren, und dann in Spanien gibt es eine Autobahn, die führt über Burgos nach auf Coimbra zu, mehr oder weniger. Das geht also einmal quer durch Spanien durch, direkt von der Küste weg. Und auf dem Rückweg kamen wir eben dann die ganze spanische Nordküste lang, also von Galizien dann weiter durch Asturien, durch Kantabrien und dann eben wieder nach Frankreich rein.
Oder, das heißt, da wart ihr auch quasi jeden Abend am Meer.
Ja. Das waren wir eigentlich, also wie sage ich das, wir waren auf dem Hinweg natürlich quer durch Frankreich durch, dann waren wir irgendwann am Meer angekommen, nach eine Woche ungefähr haben wir gebraucht, bis wir dann am Meer waren, und dann waren wir in Frankreich die ganze Zeit immer jeden Tag am Meer oder zumindest in Meernähe. Ob du jetzt jeden Tag auch runtergehst ans Meer, ist immer noch ein anderes Ding, aber du bist zumindest rein physikalisch bist du so, dass du sagen könntest, wenn ich jetzt die Füße in die Hand nehme, bin ich in 10 Minuten am Meer maximal oder noch weniger. Und das waren wir so lange, bis wir dann ab der spanisch-französischen Grenze diesen Kante da quer durch Spanien und Portugal durchgemacht haben. Und sobald wir dann in Portugal wieder an der Küste waren, war es dann im Grunde bis Frankreich so, dass wir dann immer am Meer waren. Die ganze portugiesische Küste hoch, die spanische, also die galizische Ecke oben rum, und dann die ganze spanische Nordküste lang und dann auch wieder die französische Küste ein Stückchen hoch. Und dann irgendwann eben der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt Heimreise und dann quer durch Frankreich durch.
Okay, das heißt, da habt ihr euch dann noch nicht mehr so viel Zeit genommen in Frankreich.
Nein.
Ja, du hattest ja schon mal gesagt, dass eben die Reise, oder hast du mir das nur gehabt im Chat?
Ich glaube, ich hatte es auch gesagt, dass ich auch gar nicht, die Reise ist natürlich mit Baby immer in kurze Etappen gebastelt. Allerdings haben wir die Etappen auch ein bisschen vergrößert dann auf der Heimfahrt. Allerdings nicht ohne uns da immer noch was anzugucken. Also wir waren zum Beispiel in der Bourgogne, was ja auch eine tolle Weingegend ist, standen wir auch auf einem Weingut wieder auf dem Rückweg. Und da haben wir dann auch schon nochmal eine Stadttour gemacht, haben uns eine Stadt angeschaut. Wir haben in den Vogesen nochmal einen Stopp gemacht und haben so eine Abtei besichtigt und so. Also wir haben das nicht gänzlich, also sind da nicht durchgerast in dem Sinne, dass du irgendwie abends ankommst und dann schlafen gehst und morgens aufstehst und losfährst. Das wollten wir uns nicht antun, wollten wir dem Baby nicht antun, und das wäre auch einfach Verschwendung von tollen Gelegenheiten, sich Sachen anzugucken, wo man in der Nähe ist.
Ja, okay.
Aber, und das ist halt so ein Punkt, den wir auch lernen mussten, das Baby diktiert schon die Art des Reisestils. Also das ist schon eine andere Art von Campingbusreise gewesen als die in den Jahren zuvor. Also du hast einfach weniger Möglichkeiten, aber das ist natürlich mit Kind immer so, dass, ob du jetzt zu Hause bist oder verreist, du hast einfach weniger Möglichkeiten, deinen eigenen Tagesablauf so zu gestalten, wie du den gerne hättest, sondern das Baby diktiert da halt viel mit. Du kannst da natürlich eingreifen und kannst gucken, ob du irgendwie ob sich Schlaf irgendwo hin verschieben lässt, wo er dir besser passt oder so. Aber das geht halt auch nur in begrenzten Maßen, und da sind Mahlzeiten, die irgendwie sein müssen. ist auch ganz viel Laune, die so mitkalkuliert werden muss. Also was wir zum Beispiel gemerkt haben, Wind, starker Wind ist ein unglaublich intensiver Eindruck für ein kleines Kind, weil da natürlich Sachen passieren, die man sich so nicht erklären kann. Also ich kann das jetzt auch nur laienhaft mir so vorstellen, wie es auf so ein Baby wirkt, aber ich sehe ja, wie sie reagiert. Und am Anfang findet sie das total toll, weil es ist irgendwie aufregend und es ist, da ist was, das ist in meinem Gesicht und das ist auf meinem Körper und es ist da überall. Okay. Und dann findet sie das witzig und lacht und freut sich und ist begeistert. Aber setz sie eine halbe Stunde diesem Wind aus, egal ob sie warm angezogen ist und eine Windjacke anhat und alles Mögliche, dass sie nicht, also sie nicht friert, aber dieser permanente Reiz, der da quasi auf sie einprasselt, das hält dieses kleine Wesen auch nicht lang aus. Also irgendwann ist dann so der Moment, wo einfach diese Reizüberflutung von, es ist immer noch Wind und es ist irgendwie aufregend, irgendwann ist es zu aufregend und dann ist finito und dann kippt die Laune und dann hat man keinen Bock mehr und dann ist, ja, dann hast du halt ein Kind, was keinen Bock mehr hat, das mit all den Facetten, die das dann mit sich bringt. Und im ersten Augenblick würdest du denken, naja gut, Wind, ja, Wind, von mir aus, dann ist halt Wind ein Problem, müssen wir gucken, dass wir irgendwo, gehen wir irgendwo rein oder so, aber manchmal ist es halt so, dass, weiß ich nicht, am Meer ist halt oft Wind und auch lange Wind und
ja,
du kannst den Wind nicht immer, du kannst den Wind nicht immer abstellen und das macht dann zum Beispiel auch so Sachen wie, lass mal surfen gehen, ja, kann man machen. Und dann geht man zu zweit an den Strand und dann stellt man fest, dass da ein schöner strammer Onshore bläst und dann nimmst du dir ein Surfbrett und gehst raus und dann drehst du dich um und guckst und dann stellst du fest, dass die Freundin irgendwie das Kind genommen hat und zurückgegangen ist zum Auto oder ist jetzt bei uns in dem Sinne nicht passiert, weil wir das vorher gewusst haben, dass das passieren könnte, aber das wären so Situationen, wo du kannst nicht einfach mal eben so einen Plan machen, lass ans Strand gehen, da 4 Stunden rumliegen, auf die guten Wellen warten und dann surfen, weil das passiert halt so nicht. Das musst du anders planen und irgendwie eintakten, dass sich das mit dem Kind verträgt oder ja. Vor allen Dingen kannst du nicht gleichzeitig ins Wasser gehen zum Beispiel, ist auch so ein Punkt. Ja, klar. Weil du kannst so ein kleines Baby von 6 Monaten oder so nicht mit ins Meer nehmen, wenn das irgendwie 17 Grad hat. Das kannst du einfach mal knicken.
Puh, 17 Grad ist ja auch echt. Ja.
Ja, aber das soll nicht heißen, dass ein Baby irgendwie ein Hindernis ist für so eine Reise. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach auch eine wahnsinnig tolle Zeit zusammen mit diesem neuen Kind, das in unser Leben und in unsere Familie quasi gekommen ist. Und es bietet dir halt die Möglichkeit, dass Elternzeit logisch, also ist ja dafür da, 24/7 mit dem Kind zusammen zu sein, auch als Vater und in unserem Fall jetzt eben nicht nacheinander Elternzeit gemacht, sondern eben gleichzeitig überlappend und dadurch eben als komplette Familie zusammen zu sein, 24/7. Und ja, einfach sehr intensiv auch mitzukriegen, wie sich dieses Kind weiterentwickelt und das aber gleichzeitig zu kombinieren mit dieser Entspannung, die so eine Reise auch mitbringt und natürlich auch mal mit Anstrengungen, also wenn mal irgendwas nicht klappt oder wenn mal irgendwann die Laune mal ein bisschen kippt oder so, die kippt natürlich nicht nur bei den Kids, sondern auch mal bei den Erwachsenen.
Ja, das hast du ja schon erzählt, dass man dann irgendwann so, okay, jetzt fahren wir mal einen schönen Campingplatz an und bleiben da ein paar Tage.
Genau, also das muss man dann hin und wieder auch machen und das, ja, also es ist einfach eine wahnsinnig tolle Zeit gewesen irgendwie. Also ach, ist jetzt natürlich einfach zu sagen, Leute, ich kann es euch empfehlen, 8 Wochen Urlaub zu machen, weil jeder sich denkt, ja, sehr, sehr witzig.
Ja, genau.
Und es ist ja in dem Sinne, genau, es ist ja jetzt in dem Sinne kein Urlaub gewesen. Es ist, also natürlich ist es Urlaub, aber es war ja Elternzeit, ja. Also das Kind hat diese Reise sozusagen oder diese Auszeit nicht nur mit sich gebracht, sie nicht nur ermöglicht, sondern es steht natürlich auch im Mittelpunkt und das soll es ja auch, weil schließlich geht es ja ums Kind. Ja, aber es ist trotzdem toll, wenn du dann, wir haben dann unterwegs einen Kinderwagen gekauft, weil wir sind ohne Kinderwagen losgefahren, weil unser Kinderwagen, den wir hier zu Hause haben, der hätte das Gepäckvolumen dann doch etwas überstresst, weil der ist ziemlich groß und lässt sich zwar zusammenfalten, aber dann doch nicht auf Maße, die jetzt noch vertretbar gewesen wären bei unserer Gepäcksituation. Also haben wir nur ein Tragetuch bei gehabt und irgendwann merkst du dann in der Hitze, Und auch das Kind, wenn es dann mobiler wird, irgendwann hat es dann so Tage, wo es halt das Tragetuch nicht mag. Das kommt immer und geht, so diese Phasen. Mal ist das kein Problem, ist es ein bisschen kuschelbedürftiger, da findet es das super, dass es in der Trage drin ist. Und mal hast du so Tage, wo es besonders heiß ist, oder? Und dann ist es auch für dich selbst irgendwie so, oh, die Trage, Hitze kommt noch schlimmer dann irgendwie für mich und fürs Kind. Und
klar, ist halt viel wärmer.
Ja, genau. Und dann haben wir irgendwann auch gemerkt, die will mehr sehen von der Gegend, die will mehr rausgucken und die. Da haben wir überlegt, eigentlich wäre jetzt der Moment, wo du sagst, ich nehme Kinderwagen, ja. Haben wir aber nicht gehabt. Dann haben wir so ein, haben wir überlegt, es gibt ja so Kinderwagen, die sich ganz klein zusammenklappen lassen. Das sind oft so ganz billige, windige Dinger, die auch nicht, wahrscheinlich nicht lang halten, aber haben wir gedacht, das wäre ja eigentlich genau das Richtige. Weißt du, wenn der erstens billig, da ist das nicht das Problem, wenn wir den kaufen jetzt noch, obwohl wir eigentlich schon einen Kinderwagen besitzen, einen guten und einen teuren. Und zum anderen, ganz klein zusammenklappen, billiges, dünnes, windiges Ding aus dünnen Stängen und so, dann lässt er sich schön klein zusammenlegen. Und dann haben wir ein bisschen gesucht und haben dann im französischen Supermarkt auch einen gefunden, das war noch auf der Hinfahrt. Und dann haben wir dann einen gekauft und was für ein unfassbares Stück Scheiße dieses Ding ist, ist kaum in Worte zu fassen, aber das war bei dem Preis halt auch zu erwarten. Er hat seinen Job getan, das Kind konnte darin sitzen, man konnte es darin anschnallen. Ich glaube, es hat davon keinen Schaden getragen. Es war dann in vielen, vielen Ausflügen in Innenstädte und so einfach sehr viel besser, weil du natürlich auch Transportmittel gewinnst dadurch, dass du da unten so in dieses Fach unten drunter was reintun kannst und so. Es ist alles ganz angenehm. Aber dieses Teil, ey. Quietschend und es hat dann wirklich so gequietscht und irgendwie die Achsen sind so schlecht gelagert und so schlecht geschmiert, dass du teilweise so Effekte hast, dann lässt du ihn bergrunter mal für Spaß los und ein guter Kinderwagen würde halt schneller werden, schneller werden, schneller werden und du solltest ihn dann möglichst zeitnah wieder einfangen, bevor das Kind irgendwo einschlägt. Unser super scheiß Kinderwagen ist halt einfach bergab stehen geblieben. Stehst du da nicht, kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt weiß ich, wieso das Scheißding so schwer zu schieben ist.
Muss ich bergab auch schieben.
Ja, genau, ich muss dich bergab auch schieben, das kann ja nicht sein. Und ja, irgendwann habe ich den dann mit WD-40 geflutet, die Achsen, und dann lief er einen Tag. Und aber WD-40 ist halt keine Dauerschmierung und so ein, die Räder lassen sich nicht abnehmen von den Achsen, also konnte ich ein richtiges Lagerfett, was ich sogar beigehabt hätte im Bus, konnte ich da nicht reinpressen, weil kein Weg, das da reinzukriegen. Also alles Und naja, jedes Mal nach dem Regen war dann irgendwie, lief er wieder total scheiße. Naja.
Ah ja, gut.
Gut, als wir dann einmal am Strand mitgeschleppt haben und haben ihn vorne auf diesem, weißt du, da, wo das, wenn das Meer so ankommt, dann hast du doch so einen Bereich Strand, da wo die Jogger auch laufen, wo der Sand ist. Wo so hart ist, genau. Ja. Und dann haben wir ihn bis dahin getragen, mit Kind drin. Die saß dann wie in so einer Sänfte angeschnallt und hat so auf die Leute herabgesehen, während wir sie da so in ihrem Wagen über den Strand
gefahren. Das hat ihr wahrscheinlich ganz gut gefallen, oder?
Das fand sie super, ja. Wenn es nur nicht so windig wäre. Ne? Und dann waren wir vorne an diesem, eben wie du sagst, an diesem harten Bereich, wo der Sand halt so von dem Wasser verfestigt ist. Und dann darfst du halt nicht zu nah dahin, wo es locker wird und auch nicht zu nah ans Wasser, wo dann Wasser in den Kinderwagen kommt oder wie auch immer, oder da wird es ja auch wieder weich. Und dann kannst du da so am Meer entlang Kinderwagen fahren. Das ist total cool. Kann ich nur empfehlen.
Ja, das ist schön.
Ob das diesem billigen Kinderwagen und seinen Radlagern jetzt noch nennenswert den Todesstoß gegeben hat, den Gedanken hatte ich kurz, aber er war zu dem Zeitpunkt schon scheiße und danach war vielleicht noch ein bisschen mehr scheiße, aber es war dann auch schon egal.
Habt ihr ihn noch mit über die Grenze gebracht oder ist er?
Wir haben ihn sogar mit hierher gebracht. Er ist jetzt, glaube ich, schon im Keller. Ja, er ist schon im Keller. Da wird er wahrscheinlich auch bleiben. Die Idee wäre nur so, wenn man mal eine Flugreise macht oder so. Der lässt sich halt so klein zusammenklappen, den kannst du mit an Bord nehmen. Ich glaube, wenn wir da mit unserem Großen anrücken, sagt die Fluggesellschaft auch, das geht nicht oder keine Ahnung. Oder das kostet Unsummen extra. Also ich weiß es von meinem Bruder, der hat dann auch so einen kleinen, und so einen klappbaren billigen für eine Flugreise und das war dann irgendwie besser. Und den großen Guten haben sie auch hier gelassen. Insofern habe ich ihn jetzt nicht sofort weggeschmissen, aber es wäre mir eigentlich ein Bedürfnis gewesen, da ein Streichholz dran zu halten, ja.
Was machen Sie denn da? Ich zünde diesen Kinderwagen an. Der kann nix. Genau. Da wäre wahrscheinlich so viel giftige Dämpfe rausgekommen, dass ihr dann...
Es wäre wahrscheinlich auch nicht gut gewesen.
Hart Schaden genommen hättet.
Ja.
Ja. Wie lange seid ihr jetzt wieder da?
Was haben wir heute Sonntag? Wir sind am späten Donnerstagnacht, also eigentlich Freitag früh sind wir angekommen.
Okay, stimmt, da hast du in unsere WhatsApp-Gruppe einen Standard geschickt.
Genau.
Ah, guck mal, wo er ist. Rangarnumstraße, was? Das ist doch da hinten, wo ihr auch wohnt. Ja.
Tja.
Die Ecke da. Nordend, nee, was? Ostend.
Ostend, ja.
Nordend 8, aber die pinke Bar. Ich bin ja so verwirrt.
Du und die Frankfurter Stadt, das ist so ein Thema.
Da möchte ich gar nicht drüber reden, da kann ich gerade verrückt werden.
Genau, also weitere Details können wir ja gerne in den kommenden Sendungen nochmal ein bisschen so drauf eingehen, so Themen wie, weiß nicht, Internet im Ausland und Stellplätze und Toiletten und also Dinge. Wenn euch besondere Details einer solchen Reise, irgendwelche Themengebiete interessieren, könnt ihr das gerne per, weiß nicht, E-Mail, Twitter, Kommentare, sonst wie, dann nehmen wir das mal auf die Liste. Und ansonsten machen wir das Thema einfach hin und wieder nochmal auf und sprechen ein bisschen weiter. Aber du bist auch verreist gewesen.
Ja, ich war das ganze Wochenende weg in Berlin. Und zwar, wir waren wieder in den Lofts, diesmal in einem von den ganz oberen, und zwar die vorne mit dem Aufzug sind. Quasi.
Das bringt unseren Hörern jetzt gar nichts, aber ich weiß, wo du meinst.
Eigentlich ist ja jetzt der Teil, wo wir beide uns unterhalten und es immer noch aufnehmen. Auch ein cooles Loft, so über zwei Etagen, oben großer Chillbereich und dann halt die einzelnen Zimmer. Und wir waren irgendwie mit 5 Leuten und hatten 5 Zimmer. Das heißt, jeder hatte sein eigenes Zimmer. Das war ganz gut.
Also 5 Schlafzimmer plus dann noch irgendwie ein Wohnbereich und sowas.
Genau, ja. Also 5 cool. Schlafzimmer und dann Wohnbereich und ein paar Bäder und ja, so wie die halt ausgestattet sind.
Ja, schick, schick.
Das war sehr schön. Wir waren diesmal in Sachen Wikipedia unterwegs. Die Wikipedia macht einmal im Jahr ein Treffen, das nennt sich Wikicon. Und es gibt ja dieses von den Cocktail-Leuten, das Projekt Wiki Loves Cocktails. Und da geht es halt darum, die Cocktail-Artikel innerhalb der Wikipedia zu verbessern.
Und auf der Wikicon selbst?
Und auf der
Wiki- da auch in ganz vielen Themenbereichen dann dazu, dies zu verbessern, oder hat das noch andere Themen?
Nee, die Wikicon ist quasi das jährliche Treffen der Wikipedianer, um bestimmte Sachen abzusprechen, aber auch um gemeinsam Vorträge zu hören und um Ehrungen vorzunehmen. Also Leute, die besonders viel sich ausgezeichnet haben und so weiter, die bekommen da Ehrungen. Ich vermute, es ist so ähnlich wie so ein Barcamp, nee, wie heißt das, wenn es mit vorangekündigten Vorträgen ist? Ja, Konferenz, wie auch immer. Und auf dieser Wikicon wird es eine Bar geben. Und die schmeißen wir halt.
Ah, okay. Das heißt, ihr habt sozusagen zwei Themenbereiche. Einmal dort treffen und an den Cocktailartikeln arbeiten und darüber sinnieren, was da noch zu tun ist oder sowas in der Art. Irgendwie der Verbesserung.
Insbesondere Fotografie.
Ah, okay. Und zum Zweiten, für die gesamte Wikicon, also auch über das Cocktail-Thema hinaus, alle Teilnehmer betrunken machen.
Genau. Das ist dann so Wikicon, wir machen sie alle betrunken. Jetzt das Vortreffen, wir bereiten diese Bar vor und wir gucken halt, dass wir wieder mehr vernünftige Fotos für die Drinks reinkriegen. Es war so, dass ein Wikipedianer, der Koch gelernt hat, für 2 Gerichte noch sehr schöne Fotos haben wollte und angeboten habe, dass er zu uns ins Loft kommt, vielleicht den einen oder anderen Drink mal mitprobiert und uns was zu essen kocht, wenn wir dafür von jedem Essen ein schönes Foto machen. Ich fand das einen ganz guten Deal.
Das ist ein ziemlich guter Deal, aber Food Photography ist nicht einfach. Habt ihr euch da vorher, also habt ihr es hingekriegt?
Wir haben ein neues Foto für Piccata Milanese und für Fricassee gemacht.
Das heißt, wenn ich jetzt Fricassee in der Wikipedia eingebe?
Piccata Milanese musst du suchen. Oder Piccata, such mal Piccata, dann sind da, glaube ich, 2 Fotos drin.
Piccata Milanese. Oh Gott, jetzt ist natürlich wieder nicht Wikipedia in Google oben. Ich verzweifle an der Wikipedia.
Das bin ich auch zwischendurch manchmal. Such nach Piccata. Da sind jetzt ja, jedenfalls zwei Fotos drin. Einmal
Hähnchen-Piccata.
Hähnchen-Piccata ja. Und die Piccata alla Milanese, das untere, das haben wir fotografiert. Ja.
Ja, das ist doch schön.
Genau. Das ist irgendwie auf dem Bett so. Papier, zwei Blitze an die Seite gestellt, noch ein Papier aufgestellt als Aufhellung und so weiter. Das war alles ein bisschen größere Sache. Ja. Also.
Ja, sehr schön.
Viele, viele Fotos, also was die halt unbedingt haben möchten, sind so ganz sterile Fotos, eben, dass du nichts drumrum und nicht irgendwie Emotionen und so, sondern wirklich nur rein das Gericht, kein Besteck, kein angeschnitten, kein nichts. So, das war die Vorgabe. Okay, es muss alles vernünftig zu sehen sein und wir wollen halt kein Quatsch drumherum, um das eben seriös da fertig drin zu haben. Und im nächsten Schritt sollte halt dann nochmal irgendwie auch schöne, also jetzt nicht für die Food-Sachen, aber für die Cocktail-Sachen haben wir uns auch entschieden, dass wir eigentlich gerne schon noch so ein paar schöne Cocktail-Fotos haben. Hätten, haben wollen, wie auch immer. Ja, also eben da sind ja auch das eine oder andere Bild von mir schon drin, irgendwie aus Bars und so, mit halt allem drum und dran, mit Atmosphäre, mit Gefühl. Und da war es jetzt heute so, dass wir einen Fotoworkshop hatten bei Tim Klöcker. Weiß nicht, ob dir was sagt. Der macht von der Mixology immer die Fotos. Der
jetzt auch okay, hab ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Mixology-Buch vorne dieses Foto gemacht, wo der Drink im Eiswürfel eingefroren ist und so.
Mhm.
Und das war eigentlich ganz cool. Da haben wir uns heute mit dem getroffen und der hat dann eben mal so ein bisschen erzählt, wie er an so ein Foto rangeht, also was so seine Vorgehensweise ist, seine Art zu fotografieren, auch wie seine Entwicklung in der Zusammenarbeit mit der Mixology war. Eben, dass man erst angefangen hat, so normale Fotos zu machen, dass man dann halt irgendwie immer detailreicher, dann immer anders geworden ist, dann eben so, ja komm, dann lass mal einen Drink fotografieren, wenn wir ihn gerade erstmal einschenken, dann ausschenken und später gibt es Bilder von denen oder von ihm, wo, weiß ich nicht, wo sie dann Gläser einfach nur auf den Boden schmeißen und das fotografieren, wie es halt so gerade explodiert. Oder Drinks in so einen Farbeimer reingießen und dann gibt's halt ein Foto von einem Drink, wo eben sie dieses Glas aus dem grünen Farbeimer rausholen und es tropft alles und drunter steht halt, was für ein Cocktail das war, vermeintlich. Also so, der dreht halt immer weiter auf, hat aber eine irgendwie sehr schöne Bildsprache, die man auch deutlich erkennt und hat uns da eben so ein bisschen seine Evolution erzählt und hat dann aber auch eben mit uns mal. Wir sind dann ins Velvet in Berlin gegangen, wo wir fotografieren durften. Und so, okay, jetzt kommen wir hier in die Bar rein. Und wie geht er vor, wenn er so eine Bar jetzt fotografieren soll? Also den Auftrag hat, die Bar zu fotografieren. Und hat dann eben gezeigt, wie er guckt, dass er eben erstmal mit dem Handy einfach so Probefotos macht, einfach rumläuft, auf den Handybildschirm guckt. Guckt, wie die Perspektive da ist, um einfach eine schöne Perspektive zu finden, einen schönen Bildausschnitt und dann guckt er sich irgendwie zwei, drei an, macht Fotos, guckt die sich dann nochmal durch und fängt dann eben an, die Szene aufzubauen und eben den Ausschnitt nochmal genau zu definieren, mit der Farbe zu arbeiten, mit der Schärfentiefe und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die dann nach und nach aufbaut und im nächsten Schritt haben wir dann eben noch ein paar Drinks fotografiert, dann eben nicht so steril, wie wir sie gestern, also gestern die Drinks, die wir gemacht haben, sind halt auf, also da war halt so eine graue Kartonage dahinter, wenn du den Golden Cadillac nachguckst, siehst du da zum Beispiel einen, das ist ja so ein ganz wichtiger Drink, wieso hat ein Golden, ich frage mich immer noch, warum Golden Cadillac einen Wikipedia-Artikel hat, aber gut, also, aber auch das ist eben etwas, was dort gewünscht ist, dass man eben insbesondere auch so ganz neutrale Fotos hat, die man im Notfall freistellen kann. Es geht ja auch um Weiternutzung, es geht ja um öffentliches Wissen und auch die Fotos sind ja alle CC 4.0, glaube ich, so. Für mich als Laien so, ja, mach halt damit, was du willst, sag Bescheid oder so.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Also CC BY SA 4.0 ist das Foto vom Golden Cadillac und ich glaube, du stehst da drin, wenn ich das sehe, als Autor.
Ich habe den Knopf gedrückt.
Also. Ja, natürlich. Das ist wie mit dem Monkey. Hast du das gelesen? Der Typ, der von dem Monkey verklagt wurde, ist jetzt pleite.
Ja, das ist echt krass.
Ja, naja. Er hätte vielleicht dem Monkey einfach nicht die Kamera geben sollen.
Ich glaube nicht, dass er die freiwillig weggegeben hat. Nein, er hat einfach nicht so was vom Zaun brechen sollen. Also mein Gott,
ja.
Ist halt nur...
Ja.
Tja. Ja, gut.
Naja.
Jetzt kennen wir alles Monkey-Foto.
Richtig. Das heißt, du bist jetzt voll der Profi-Fotograf und beziehungsweise ihr habt da zu dem Thema ein bisschen gearbeitet.
Ja.
Und jetzt folgt dann als nächstes die Wikicon und da macht ihr dann alle Leute betrunken und unterhaltet euch in den wachen Momenten, wo ihr nicht betrunken seid, noch mehr zu dem Thema. Verstehe ich das richtig?
Ja, ich denke nicht, dass wir viel über das Thema Wiki Love Cocktails da, weil da ist es dann wirklich arbeiten. Also du musst halt komplett mise en place machen, alles vorbereiten, Säfte pressen und so. Und wenn du da irgendwie 300 Leuten entgegentreten musst, da solltest du halt echt gut aufgestellt sein. Insbesondere, wenn die Drinks halt da nichts kosten. Also sie sind halt
in dem
Wikicon-Betrag mit drin. Und ja, da haben wir halt jetzt am Samstag auch sehr quasi miteinander gekämpft, in Anführungsstrichen, um die Barkarte. Das ist halt auch nicht so einfach. Weil man da eben, also wir haben halt einfach Brainstorming gemacht, okay, was für Drinks laufen denn gut, was könnte man sich denn vorstellen, was möchte man denn drauf haben? Und dann wurde es halt immer weiter runtergenapft, so, ja, okay, nehmen wir den, dann haben wir sie gruppiert, so, ja, brauchen wir einen Negroni und einen Boulevardier, ja, okay, brauchen wir beide, aber bei manchen irgendwie einen Golden Cadillac und einen Brandy Alexander und noch irgendeinen Sahne-Cocktail brauchst halt nicht alle. Dann suchst du dir halt nur einen aus. Oder und so weiter haben wir das dann immer so ein bisschen eingedampft, weil wie wir das ja auch machen, wenn wir Drinks auf eine Karte nehmen, dass man eben ein Sour und Manhattan und guckt, dass das alles sich so ein bisschen aufteilt, dass die Drinks dann eben ein breites Spektrum für die Cocktailinteressierten anbieten. Da haben wir eben auch den anderen Drink probiert und die dann eben natürlich auch gleich fotografiert, wenn wir sie gerade gemacht hatten. Da haben wir noch ein, zwei Punches gemacht. Wir wollen noch Punch-Drinks machen. Ja, und der Brooklyn Lamp hat es als einziger Drink von der letztjährigen Karte auch auf die diesjährige geschafft.
Das ist natürlich schön.
Ja.
Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir den Erfinder heute nicht in der Sendung haben.
Ja aber der hat es ja gestern schon gesehen auf den.
Ja, ich weiß.
Er war ein bisschen enttäuscht, dass der Drink so wenig Punkte gekriegt hat. Ja, wir haben dann nämlich einfach nur der eine hatte so Moderationskoffer dabei und so und dann kannst du ja auch eben so Sachen machen wie Punkte kleben und Kärtchen schreiben und die alle, also du arbeitest halt sehr haptisch, was irgendwie auch ganz schön ist und dann haben wir halt gesagt, wie oft wir vermuten, so aus eigener Erfahrung, dass die einzelnen Drinks bestellt werden und haben halt einfach du musst ja so ein bisschen raten zum Einkaufen. Irgendwie, keine Ahnung, ein Manhattan oder ein Old Fashioned oder so wird nicht so oft bestellt, wie vermutlich ein süßes oder ein Sour oder sowas.
Ist halt auch super schwer, wenn du deine Zielcrowd nicht so genau kennst.
Genau, ja.
Das ist natürlich echt schwer, weil, also ich wüsste jetzt, also ich würde erwarten, irgendwie Nerds und vielleicht einen Hipster-Anteil, das ist aber super schwer einzuordnen, wie viel von denen jetzt schon, also gerade diese ganze Berliner Szene, die saufen wahrscheinlich Old Fashions, bis der Arzt kommt.
Ja, jetzt auch nur da waren gestern noch ein, zwei von da, die haben echt auch so die ganz krassen Sachen mitgetrunken, aber
aber ich wüsste halt nicht, wer sonst noch zur Wikicon kommt, wenn ich noch nie da gewesen wäre und
genau.
Und insofern super schwer.
Und nicht jeder geht in eine Bar, also nicht jeder geht abends in Bars trinken. Manche trinken auch einfach Wein und Bier. Und wenn es dann mal Cocktails gibt, dann bitte nicht so harte Sachen. Und da musst du halt, oder musst du natürlich nicht, weil wir entscheiden im Endeffekt. Aber man möchte ja dann doch, dass alle irgendwas da an dieser Bar bestellen können, was ihnen dann auch schmeckt.
Ja, klar. Aber du weißt halt nicht, gerade könnte ja genauso auch anders sein. Könnte ja sein, dass die Leute, die Hardcore-Cocktail-Lover sind, also die jetzt, sagen wir mal, im engeren Sinn, die härteren Sachen bestellen würden, also die die härteren Sachen, die Cocktails, die sozusagen ein bisschen auf der Palette der Cocktails für den Fortgeschrittenen und die fortgeschrittene Trinkerin ist. Dass die genau sagen.
Trinker.
Ja, genau, für professionelle Alkoholiker. Dass die genau dann eben sagen, ja, okay, hier freie Bar und so, alles schön und gut, aber jetzt bin ich gerade mal in Leipzig und jetzt gehe ich die Leipziger Nachtkultur entdecken. Und dann zwar sozusagen Teil des Publikums sind, aber eben genau nicht zu dir kommen. Könnte ja auch sein.
Ja, klar. Ja.
Aber das weiß man halt nicht, ne? Also.
Weil wir wissen echt nicht viel, wie es sein wird. Also sie haben letztes Jahr das auch schon gemacht und da sind sie ganz gut ausgeräumt worden. Also die Leute hatten Bock, Sachen zu probieren und haben sich auch oft auch auf so kompliziertere Sachen eingelassen, also geschmacklich kompliziertere Sachen. Das fanden sie schon ganz gut.
Tja, okay. Na, du wirst berichten, nehme ich an.
Ja.
Wann ist das?
Ich werde berichten. Das ist am 9.9., glaube ich, das Wochenende. Also 8. Okay. bis 10. September.
Stehe.
Ja.
Na gut.
Und ich muss ja auch zugeben, ich habe gestern einen Tag Pause gemacht. Von meiner Alkoholpause.
Ja, so. Ja, na gut, das hätte ich jetzt auch erwartet, weil dahin zu fahren und die ganzen Dinger zu diskutieren, ja, auszumischen und weiß ich nicht. Und dann,
Freitag,
ich habe ja ein paar Fotos gesehen.
Freitagabend habe ich ja nichts getrunken. Samstag getrunken und heute habe ich es dann auch wieder verzichtet. Hm. Ja. Ja? Ja, also ich meine, ich mache es ja nicht, also ist natürlich schon ein bisschen Spaß, aber es ist halt nicht wirklich nur zum Spaß, dass ich diese Alkoholpause einlege. Einmal im Jahr vor dem entsprechenden Triathlon-Wettkampf. Aber dafür ging es dann gestern, ich glaube 11.14 Uhr, hatten wir den ersten Negroni-Pitcher angerührt.
11.14 Uhr morgens.
Ja, klar.
Hashtag Daydrinking.
Das war wirklich so, soll man einen Punch machen? Ja, mach mal einen Negroni-Punch. Und dann, ich nehme jetzt ein Weinglas und dann so ein großes Rotweinglas. Wuff. Ja, das war ganz schön. Das Praktische war halt, dass wir abends um 8 immer noch Negroni hatten und einfach mal schnell so ein kleines Gläschen Negroni nachfüllen konnten. Das war ganz schön.
Ich hatte den ganzen Urlaub über keinen einzigen Drink, außer, ne doch, nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe einen Drink habe ich mir selber gemacht und ich hatte eine einzige Flasche Spirituose. Ich war in keiner Bar.
Haben wir da nicht mal irgendwo diskutiert drüber, was du kaufen sollst?
Ja, ich hatte in der Cocktail WhatsApp-Gruppe, wo die ganzen Nerds drin sind, hatte ich gefragt, was ich kaufen soll, wenn der Rum leer ist. Ja, dazu kam es aber nicht. Der ist fast leer, aber ich habe ihn noch nicht gekillt. Aber es ist eine interessante Frage, die man mal so aufwerfen kann für so Spirituoseninteressierte. Du hast in deinem Auto, in deinem Campingfahrzeug so wenig Platz, dass du im Grunde dir nur eine Flasche erlauben kannst. Eine Spirituose. Mhm. Du kannst nebenher vielleicht noch hier und da mal eine Flasche Wein kaufen, die du dann gleich am Abend trinkst, aber du also als dauerhaften belegten Platz, der nicht nur vorübergehend da bis zum Abend rumsteht, gibt es eine Flasche, die du haben kannst und du kann nebenbei mal eine Cola oder so vorbeikommen, in die man das reinschüttet oder eine Flasche Tonic oder irgendwas, was am nächsten Morgen wieder weg ist. Aber diese dauerhafte Spirituosenflasche gibt es nur die eine, welche kaufst du. Und erschwerte Bedingung ist, muss es in einem Supermarkt geben, weil du nicht unter Umständen nicht die Zeit hast und mit Kind und Freundin und allem da jetzt große Ausflüge zu machen und irgendwelche Spezialläden zu finden im Ausland, von denen du nicht weißt, wo die sind, die du erst googeln musst und so, das gibt's alles nicht. Also Supermarktware. Möglicherweise großer Supermarkt, so.
Ja, also schon Spanien, so, die haben ja schon echt gut sortierte Supermärkte.
Die haben diese richtig geilen Supermärkte, das muss man ja mal sagen. Also so diesen Intermarché Super oder Hyper-Ü oder so, oder wie der
Quatsch heißt. Hyper-Ü, ja, genau.
Ja, also das sind ja Märkte, also sowas kennt man ja aus Deutschland nicht.
Ja.
Wir haben natürlich auch wieder auf der Rückfahrt den Bus voll gemacht und so ein Ding leer geplündert.
Ja, klar.
Mit rosa Klopapier und so.
Hervorragend. Also es ist jetzt alle, wir müssen mal wieder einen Frankreich-Tagestrip machen.
Ja, unbedingt.
Da. Also ich finde es ja schön, wenn man so ein buntes Klopapier hat.
Definitiv. Warum gibt es in Deutschland gibt's nur Blaues, ne? Oder? Blaues und
Weiß. Ja, nee, gibt auch Gelb und manchmal Orange, wenn du Glück hast. Wir haben im Moment das mit den Einhörnern. Hm. Ja, so ein bisschen schon, aber es ist irgendwie, das ist halt nur so hellblau und pastellrosa und pastellorange, pastellgelb und nein, pink, hart, ordinär, hell, leuchtend pink. Oder genau. Grün oder blau oder also Farben.
Ja, wir hatten letztes Jahr, das habe ich dieses Jahr nicht bekommen, hätte ich sonst sofort wieder gekauft, gab es in dem Laden, den wir da uns ausgesucht hatten für unseren letzten Einkauf, aber nicht. Schwarz.
Oh.
Was auch irgendwie saucool ist, also schwarzes Klopapier. Oh. Aber, ja, also letztes Jahr, oder nicht vorletztes Jahr war das.
Super.
Bitte?
Das finde die Jenny auch super.
Ja, also gibt es in Frankreich definitiv, habe ich gekauft selber, auch hier benutzt, aber ja, dieses Jahr nicht, gab es in dem Abteilung nicht.
Ja. Hm? Nicht, was?
Gut, ja. Es wird Zeit für eine Abmoderation.
Endlich. Ich bin sehr froh, dass du wieder da bist und jetzt einfach deines Amtes walten kannst.
Aber ihr habt es gut gemacht. Also die Sendung, die ich gehört habe, ich habe noch nicht alle gehört, aber die ich gehört habe, da wurde das zwar jedes Mal irgendwie thematisiert und darüber diskutiert, aber ihr seid dann doch immer rausgekommen.
Ja.
So werden wir auch heute rauskommen, wenn ich jetzt hier zu einer Abmoderation ansetze. Ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf eure Kommentare, die ihr auf sneakpod.de auf Twitter oder auf Facebook uns entgegenwerfen dürft, was auch einige Hörer immer noch machen, was ich auch in fremden Ländern wohlwollend immer zur Kenntnis genommen habe, ist Hashtag WissWip.
Das ist so toll.
Wenn ich Podcast höre. Auch das gerne weitermachen. Wir freuen uns da immer. Und in der nächsten Woche natürlich wieder einschalten, wenn die Sendung wieder nicht ausfällt, so wie in der letzten, sondern erscheint und da dürft ihr dann wieder zuhören. Bis dahin sagen wir Tschüss und einen schönen Tag.
Tschüss.